Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Das ist der kleine Salon. Wir sind Kirschbier und Tomatensalat. Ich bin Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin. Und das Einzige, was ich noch toller finde als Tomatensalat, ist Kunst und Kultur.
Herzlich willkommen, mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Tonbandgerät, Moderator und waschechter Hamburger. Und ich liebe Kirschbier. Und was ich aber noch besser finde als Kirschbier, ist tatsächlich auch die Kultur und Kunst und Musik und alles, was dazugehört.
Was wir hier machen wollen, ist uns kennenlernen. Wir kennen uns nämlich kaum. Wir haben uns, glaube ich, zweimal gesehen vorher in unserem Leben. Und wir sind beide von außen betrachtet ganz gut im Smalltalk, aber eigentlich können wir es gar nicht, weil wir nicht gut an der Oberfläche bleiben können, sondern immer gleich Sachen fragen, die, wo man vielleicht das Gefühl hat, na, jetzt bin ich dem oder der aber zu nahe getreten. Und soll diese Sendung hier funktionieren. Und ja, Ole, worüber reden wir denn heute?
Oh, ich freue mich da so drauf, dich kennenzulernen. Ich finde es nämlich auch komisch, dass wir uns noch nie hier in Hamburg in irgendeiner Bar begegnet sind, weil in meiner Fantasie bist du eine Schriftstellerin, die irgendwie in St. Pauli unterwegs bist und nachts in irgendwelchen rauchigen Bars sitzt und dann deine Ideen einsammelst und versuchst, so merkwürdige Leute anzusprechen, um denen irgendwelche Stories aus der Nase zu ziehen. Und ich hätte gedacht, dass ich dich auf meinen Streifzügen durch unsere schöne Stadt mal irgendwo getroffen hätte. Habe ich aber nicht. Umso schöner, dass wir uns jetzt hier kennenlernen. Wir dachten, wir fangen heute mal an mit dem Anfang. So, und zwar, wie fängt man richtig an? Wie fängst du an? Wenn du deine Kunst betreibst, wie fängst du an? Wie sieht das aus?
Also erstmal fange ich aus der Not heraus an, etwas produzieren zu müssen, natürlich, weil ich nicht so richtig anfange, ohne Verträge unterschrieben zu haben. Und aber natürlich habe ich vorher schon so eine kleine Idee, was ich will von diesem Anfang, also wo der hinführen soll. Und was ich dann tatsächlich mache, um nachzudenken, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich kann mich nicht einfach gut hinsetzen und nachdenken. Ich gehe erstmal spazieren. Ich laufe erstmal ganz, ganz viel durch die Stadt. Und das ist natürlich super, dass das
wie jetzt Steve noch Jobs. Das machen alle erfolgreichen Menschen, habe ich gehört.
Wirklich? Ja. Okay, ich muss sagen, dass ich, früher habe ich mich auch einfach, so wie du schon vermutet hast, an die Bars dieser Stadt, an den Tresen gesetzt und habe danach gedacht und wirklich mir da auch ganz, ganz viel geklaut von Sachen, die Leute so erzählt haben. Also einfach Figuren, Dialoge und sowas. Aber wenn ich dann das so ein bisschen konkreter haben will, dann gehe ich spazieren und laufe und laufe und laufe und denke über Geschichten, Schauplätze und Figuren nach und warte, dass sie kommen. Also ein Anfang machen hat bei mir auch ganz viel damit zu tun, meine Ungeduld zu überwinden und geduldig auf das zu warten, was da kommt. Das hört sich jetzt so ein bisschen rätselhaft an.
Ja, das klingt nach Meditation, finde ich. Das klingt nach, öffne deinen Geist und dann fliegen die Ideen zu.
Ja, es ist schon so ein bisschen Magic, was ich auch nicht so ganz erklären kann. Aber
gibt es einen Punkt bei dir? Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das ist was, das beschäftigt mich immer sehr viel. Und ich bin gespannt, wie du das handhabst. Und zwar bei mir ist es oft so, dass mir auch Ideen kommen, zum Beispiel beim Spazierengehen oder überall, ist ganz egal. Meistens, wenn ich irgendwas anderes gerade mache, kommt mir eine Idee. Und dann ist der erste Impuls aber, wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel zum Thema oder ein gutes Wort oder eine gute Melodie, ne, fällt mir ein. Und dann das allererste, was passiert, ist, dass mein, ich weiß gar nicht, was es ist, mein Über-Ich oder Unterbewusstsein sofort sagt, ja, so gut kann die Idee jetzt nicht sein, weil dir ist das ja einfach gerade so eingefallen. Da steckt ja keine Arbeit dahinter. Das ist ja eine Idee, die dir einfach so zugeflogen ist. Das kann ja keine gute Idee sein. Weißt du, was ich meine? Ja, kennst du das?
So, das kenne ich, wenn ich so die Gesamtheit meiner Arbeit betrachte, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, es ist ja gar nicht Ziegel brennen oder Steine schleppen, es ist ja gar nicht so hart, es fällt mir doch relativ leicht, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber da kommen wir bestimmt auch noch oft genug dazu. Aber ich habe natürlich das Gefühl, ich habe nichts Richtiges gelernt, es ist gar keine richtige Arbeit. Kultur ist gar keine richtige Arbeit, braucht eigentlich auch keiner, ist alles nicht so wichtig. Und das ist aber, wie gesagt, das ist eher, was mich peitscht, wenn ich so ein fertiges Buch anschaue. Wenn ich eine Idee habe, ich bin total begeisterungsfähig. Wenn ich eine Idee habe, dann finde ich die erstmal super, total geil. Eigentlich hätte ich am liebsten die ganze Zeit nur Ideen, ohne noch irgendwas
daraus zu machen.
Daraus zu machen.
Oh, ja, das kenne ich sehr
gern,
gut. Ja.
Ich wäre gern so Ideenfabrik Buchholz. Dann, wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen und wenn es an die Arbeit geht, dann merke ich nämlich sehr wohl, dass es gar nicht so leicht ist und dass die Idee vielleicht auch gar nicht so toll war. Aber im ersten Moment finde ich die Idee großartig, finde mich großartig und möchte eigentlich immer sofort meinen Verlag anrufen und sagen, hör mal, das ist doch total geil. Manchmal mache ich das auch und ich glaube, mein Lektor sitzt dann immer schon so am anderen Ende der Leitung und denkt, ah, der Herr Buchholz, jetzt kommt sie wieder mit so einer Blasenhirn-Idee, die ihr gerade so beim Spazierengehen eingefallen ist. Deshalb.
Aber sag mal, bevor du jetzt zu deinem Lektor gehst, das ist ja wahrscheinlich schon ein offizieller Schritt. Ich würde das jetzt mal bei mir vergleichen mit, ich gehe zu meiner Band, obwohl das ist auch noch nicht so offiziell. Eher so, ich gehe zum Label mit einer Idee, so ungefähr.
Nein, das wäre bei mir der Verleger. Mein Lektor ist schon eher so Teil meiner Band.
Ah, okay. Dann,
das ist ein offenes Verhältnis. Mhm. Ja.
Okay.
Also den kann ich mit dummen Sachen nerven.
Okay, ist es aber auch so, dass du da keine Hemmung hast? Oder gibt es noch eine Person, die in deinem privaten Bereich ist oder so, die nochmal so dein persönlicher Lektor ist, dem du alle Ideen mal zuschiebst und der auch eigentlich alles entscheidet, wenn man so ganz ehrlich ist?
Ja, also genau. Also einerseits habe ich tatsächlich überhaupt keine Hemmung,
sehr gut,
was zu erzählen. Mir fällt es immer erst danach ein, dass ich das vielleicht nicht hätte sagen sollen. Aber ich habe da meine Freundin, Karin Köhler, ist auch Schriftstellerin und wir wohnen in einem Haus. Und wir sind das, glaube ich, füreinander. So, wir sind unsere Band. Aber stell mir doch nicht die ganze Zeit Fragen, Ole. Du musst mich doch nicht moderieren. Du
armer, ich finde das aber so spannend, ja, weil ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, was du so machst.
Ja,
und
ich komme mir
meiner
so unhöflich
Welt,
vor.
Nee, überhaupt nicht. Aber in meiner Welt ist es so, weißt du, ich habe eine Band, bei uns also meine Gitarristin schreibt ganz, ganz viel. Das heißt, wenn mir auch mal lange Zeit nichts einfällt, ist es gar nicht so schlimm, weil da ist noch jemand, der auch schreibt.
Hast du so ein Backup immer, ne?
Also
so,
ja, also mehr als nur ein Backup.
Ja, das ist natürlich
und man
toll.
Kann auch zusammenschreiben und so. Und in meiner Welt ist es so ein Song, der ist ja nicht so lang. Also, weißt du, was ich meine? Da steckt natürlich eine Idee drin. Hinter jedem Song ist eine Idee und die arbeitet sich manchmal ganz schnell aus und manchmal arbeitet man auch sehr, sehr lange an einem Song. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt so mit so einem Buch vergleiche, dann ist in meinem Kopf, ist es so, ich verneige mich die ganze Zeit schon innerlich vor dir und vor allen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, weil ich könnte mir das einfach nicht vorstellen, so konsequent, so lange an einer Sache zu arbeiten. Deswegen habe ich gerade immer so nachgebohrt, weil gerade der Anfang ist es, der ist aber ja bei dir viel länger als bei mir.
Ja, der ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich eine sehr viel einsamere Arbeit als bei euch. Klar, wenn du jetzt sagst, ihr habt euch da einfach und ihr habt da auch da ein sehr offenes Verhältnis und jeder kann auch mal mit einer Bullshit-Idee rumkommen. Ja. Das ist toll, das finde ich total beneidenswert, weil das, also ich habe meine Freundin Karin, das ist da wirklich so, das ist ganz, ganz wichtig, aber und wir sind auch schnell mit Ideen miteinander und hauen die uns aber auch schnell wieder in Müll gegenseitig, was auch gut ist. Wir vertrauen uns da sehr oder trauen auch der anderen zu sagen, nee, Baby, vergiss es, es ist irgendwie eine Kopfgeburt oder so. Aber es ist natürlich ein sehr viel einsameres Arbeiten, ist klar. Aber dafür habe ich ja die ganzen Figuren und die Verrückten in meinem Kopf. Also ich bin ja dann doch nicht alleine damit. Aber ich glaube, was wir vergleichen können, du solltest wahrscheinlich nicht einen Roman mit einem Song vergleichen, sondern das ist ein Album.
Ja, klar,
das also, stimmt. Und Alben hören sich ja auch manchmal, wie Romane sich lesen. Ja,
im also besten Fall
ja,
ist
die,
das so.
Die
ja,
guten klar. Alben erzählen ja auch von ja. Anfang bis klar. Ende eine Geschichte. Und also ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, wie du an so einen Song rangehst oder deine Gitarristin oder ihr. Weil ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß zu dem, was ich mache. Also du hast eine Idee oder ihr habt eine gemeinsame Idee und dann probiert ihr rum und dann wird Text und Melodie und Beat. Das ist genau das, was ich letztlich auch mache. Ne? Meine Texte sind auch strukturiert in Text, Melodie und Beat. Mhm. Aber wie dann Album, also wie ihr quasi das Album aufsetzt oder wann ist euch klar, oder andersrum gefragt, sagt ihr, so, wir schreiben jetzt ein Album oder schreibt ihr lauter einzelne Songs und aus den Songs fangt ihr dann quasi an, das Album zusammen zu würfeln oder wie? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, gerade weil ihr zu 14 seid. Ja. Also gibt es einen Bestimmer? Nee, ne?
Nee, das ist auch immer sehr, sehr anstrengend, weil wir haben wirklich so eine
Demokratie
richtige,
ist klare anstrengend.
Band-Demokratie ja, und super. Das ist wirklich anstrengend bei uns. Und meistens ist es aber so, dass wir erstmal wirklich Songs schreiben und auch, wir versuchen immer sehr viel zu schreiben. Also für die letzte Platte haben wir zum Beispiel, ich glaube, 60 Demos geschrieben, also 60 Songs. Und dann am Ende haben wir geschaut, welche liegen uns wirklich richtig doll am Herzen und welche passen aber auch irgendwie zusammen. Weil das war schon eigentlich immer unser Anspruch, dass das irgendwie ein Gesamtding wird.
Aber entschuldige, was macht ihr mit dem Rest?
Ja, das ist, die liegen in irgendeiner Dropbox rum und manchmal hört man sich die noch nostalgisch an, aber...
Die waren einfach nicht gut genug dann, oder?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also manchmal ist es so, dass gerade weil wir ja zu viert sind, habe ich zum Beispiel mal einen Song geschrieben und der liegt mir wahnsinnig am Herzen. Die anderen drei fühlen den aber nicht. Und dann liegt der einfach da irgendwo und ich höre mir den noch manchmal an und
so für dich alleine.
So für mich einfach. Das ist auch immer so der Running Gag bei uns in der Band. Ja, kannst du ja für dich noch mal so machen.
Habe ich auch was mal für mich alleine so.
Ja.
Aber also okay, es ist, also ihr beschließt schon, wir schreiben jetzt ein neues Album oder wir nehmen ein neues Album.
Nee, meistens eher erstmal Songs. Also erstmal denkt man in Songs, weil es auch, glaube ich, zu aufregend und belastend wäre, in einem Album zu denken.
Ah, ihr denkt, aber das ist doch schon im Hinterkopf, ist doch klar, wofür ihr
am
das jetzt
Ende
tut.
Am Ende puzzelt man so ein bisschen. Und außerdem verändert sich das ja auch gerade. Also ich komme ja auch noch aus so einer, das klingt jetzt so blöd, wenn ich das so sage zu dir, aber ich komme ja aus einer Zeit, wo man Alben gemacht hat. So, als wir angefangen haben mit unserer Band, hat man natürlich immer nur an Alben gedacht. Und das hat sich aber jetzt in den letzten paar Jahren total geändert. Dass man in Singles mehr denkt und man veröffentlicht Singles und am Ende macht man daraus vielleicht ein Album, vielleicht aber auch nicht. Das ist eine Entwicklung, die ich auch echt traurig finde. Weil
ich merke das schon. Nur.
Ja.
Wenn Sie sehen könnten, wie er jetzt die Augenbrauen gezogen hat gerade.
Ja, weil mir das natürlich auch immer am Herzen lag. Ich bin auch so sozialisiert worden, dass ich mich in Platten verliebt habe. Und ich habe mich auch in Songs verliebt, die ich zunächst blöd fand. Und das geht natürlich weg. Bei diesen ganzen Single-Releases einfach, weil du hörst, das funktioniert ja jetzt eher so, dass du einen Song hörst und dann findest du ihn nicht gut oder hörst du ihn halt nicht wieder. Und ich komme auch doch dann eher aus so einer Zeit, wo ich mir halt ein Album für 20 Mark gekauft habe und dann habe ich 20 Mark investiert und dann musste ich das Album natürlich auch 20, 30 Mal hören, damit sich das auch gelohnt hat und erst dann entfalten sich ja Dinge.
Genau, du musst natürlich anders erzählen, wenn du ein ganzes Album hast oder ich ein ganzes Buch habe, um zu erzählen, fängst du ganz anders an und denkst auch ganz anders über diese einzelnen Dötzchen nach, als wenn du weißt, also wenn ich wüsste, ich habe immer nur eine Seite.
Ja, ja, klar.
Ich habe ein, zwei Seiten und da muss alles rauf. Mhm. Und
das wäre auch total überladen dann.
Ja, genau, das ist so. Also wie schaffst du das? Also ich kann mir das gut vorstellen jetzt, wie das läuft, wenn ihr sagt, okay, wir wollen wieder ein Album machen und jetzt schreiben wir Songs und dann macht ihr erstmal und dann baut ihr das so zusammen. Aber wenn du sagst, es entwickelt sich jetzt in so eine Richtung, dass es dann eher darum geht, okay Leute, jetzt schreiben wir für Single Release eine Single, ey, da wäre ich so unter Druck.
Ja, das ist auch richtig belastend und das funktioniert auch eigentlich nie. Also das haben wir ein paar Mal versucht und es funktioniert auch eigentlich nicht.
Woran
also,
liegt denn das, dass ich das so, gib mir mal eine Vorschau auf meine Branche, wird sich das bei uns auch so entwickeln? Also was glaubst du, liegt das an Spotify, liegt das an YouTube, an der Art, wie die Musik konsumiert wird?
Ja, ich glaube ja. Natürlich, aber, nee, aber ich glaube ja. Ich glaube, es liegt an diesen ganzen Playlisten. Es ist gerade für Musiker und Musikerinnen total wichtig, in solchen Playlisten zu landen von Spotify. Mhm. Und dein Song landet aber nur in einer Playlist, wenn er auch sofort gut funktioniert. Und ein Song funktioniert sofort gut, wenn die Leute ihn von Anfang bis Ende hören. So. Und das ist schon der erste Punkt, denn die meisten Leute haben gerade nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, dass sie einen Song durchhören, den sie vorher noch nie gehört haben, der 6 Minuten oder so dauert. Deswegen sind die meisten Songs, die jetzt rauskommen, so 2:30 oder 3 Minuten, nicht länger.
Das ist ja so wie früher, so Motown-Songs.
Genau, man versucht alles so zu stauchen und oft fangen jetzt auch schon die Songs mit dem Refrain an, damit sofort die Hook in den Kopf geht und damit man sofort dran kleben bleibt. Und das ist auch ein Thema, worüber wir nochmal ganz lange sprechen können, wie sich schon in den 10 Jahren, wo ich jetzt aktiv Musik mache, sich das verändert hat, wie besonders Major-Plattenfirmen Songs produzieren oder produziert haben wollen, wie die im Markt funktionieren. Okay. Aber das ist ein ganz anderes
Thema.
Ja,
aber wie die auch Zugriff auf euch haben. Ich glaube, unsere Branche ist sehr viel schwerfälliger und langsamer. Mhm. Also das ist eher so ein Tanker.
Es liegt auch am Medium. Also
ja, klar. Ich weiß aber nicht, ob das so wahnsinnig. Also ich möchte natürlich immer weiter Romane schreiben. Ich möchte das so. Ich möchte, dass es so bleibt. Ich bin ja total konservativ. Wobei ich auch überhaupt nichts dagegen hätte, online einen Fortsetzungsroman zu schreiben oder so, weißt du. Aber ich frage mich, in welche Richtung sich da, oder es fragen sich bestimmt ganz viele Verlage, wie sich da die Nutzung von Büchern verändern wird. Aber mir macht das Angst und gleichzeitig weiß ich, hör nicht auf, dich damit zu beschäftigen.
Nee, das solltest du auch nicht tun. Du darfst ja auch als Schriftstellerin wahrscheinlich auch eigentlich nicht deine, ist auch so ein blödes Wort, aber Zielgruppe im Kopf beim Schreiben haben.
Nee, überhaupt nicht.
Also genau, weil das ist auch was wir immer versuchen, als Band auszublenden. Also wir machen immer nur Musik für uns.
Das macht ihr schon. Obwohl du das Gefühl hast, dass da der Markt oder gewisse Strukturen auch so einen Zugriff auf euch haben.
Also das kommt dann, wenn, nur ganz zum Schluss mit ins Spiel. Also das passiert dann, wenn du ein Album oder so fertig gemacht hast und dann dein, schon wieder so ein blödes Wort, aber Vertriebspartner auch mal rüberschaut und sagt, hier, mit dem Song fangen wir an, denn der bietet sich hier am besten an aus den und den und den Gründen. Aber beim Schreiben darf das nie im Kopf sein. Nee,
auf gar keinen Fall.
Weil das macht alles kaputt. Ich glaube, das.
Naja, also das ist ja so auf Erfolg schielen.
Ja, genau.
Und das ist irgendwie billig.
Das funktioniert eigentlich.
Aber hast du denn das Gefühl, dass diese Scheißpandemie, in der wir gerade leben, dass die das nochmal befeuert oder verändert? Hat das jetzt für dich im letzten, ich meine, wir haben uns das letzte Mal im Sommer gesehen. Mhm. Zweimal kurz, da war es auch irgendwie alles so, ach, man hat das Gefühl, das kriegen wir schon alles hin. Und dann kam dieser lange Herbst und Winter. Hast du das Gefühl, dass diese Dynamik nochmal verschnellert oder verstärkt hat? Oder hat sich da nochmal was geändert jetzt für euch?
Ich habe eher das Gefühl, dass gerade in der Musikbranche so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so generalisieren kann, aber ich kann ja mal von mir persönlich erzählen. Als wir uns nämlich das letzte Mal im Sommer getroffen haben, war ich sehr euphorisch, das weiß ich nämlich noch, weil wir mit der Band so 4, 5 Songs geschrieben haben und aufgenommen haben, auch so remote, alle von zu Hause aus, wir haben uns nie getroffen, unser Produzent war in Berlin, den haben wir nie gesehen und haben alle immer zu Hause Spuren aufgenommen und die hin und her geschickt.
Und was ja auch irgendwie geil ist, wenn man merkt, das
geht,
geil. Ne?
So, super ist geil. Ja dann so mega Spaß gemacht, weil man dachte, oh, wow, das ist jetzt das Future-Ding und man arbeitet jetzt ganz anders, war aufregend und toll. Wir haben viel Energie da reingesteckt, jeden Tag mit dem Produzenten gezoomt und geskypt und das war irgendwie aufregend und toll. Und dann haben wir Songs veröffentlicht, dann, ich glaube, im September oder so den ersten. Und es war der erfolgreichste Release, den wir je hatten, so als Band. Also es lief so gut wie noch nie für uns als Band im Radio und wir hatten auch ganz gute Klickzahlen am Anfang. Und dann war es super deprimierend, weil man gemerkt hat, man hat da gar nichts von. Also was nämlich normalerweise passiert ist, man veröffentlicht was.
Und dann geht man auf Tour.
Und dann läuft das im Radio im allerbesten Fall und dadurch kriegt man dann Konzertanfragen, man verkauft Tickets für seine Tour, Leute kaufen sich ein T-Shirt, weil sie Bock haben, auf die Konzerte zu gehen und diese ganzen Dinge, womit wir eigentlich unser Geld verdienen, das hat halt gar nicht funktioniert. So, also das ist komplett verpufft Und auch sowas ist ja eigentlich auch ein Katalysator. Ich meine, das wirst du auch kennen, wenn du eine Band oder ein Album toll findest und du findest es richtig toll und hörst die CD zu Hause und hast da immer ein gutes Gefühl und dann gehst du sogar so weit und kaufst dir ein Konzertticket und holst dir für den Abend sogar einen Babysitter oder so, ne? Machst dir alles frei und machst dir einen schönen Abend mit irgendwie deinen Freunden.
Den Abend vergisst du nicht mehr.
Genau, und dann gehst du dahin und hast ein wahnsinnig emotionales Gefühl bei diesem Abend und dann verschmilzt so die Musik mit deinem Lebensgefühl und das bleibt so irgendwie in deinem Kopf.
Ey,
und
ich kann dir jedes Konzert erzählen, auf dem ich war, ja, in meinem ganzen Leben. Ich sehne mich nach nichts mehr als Konzerte, Theater.
Genau.
Diese Verschmilzt.
Und das macht Musik groß. Solche Erfahrungen und solche Erlebnisse, das macht es groß. Und wenn du das aber nicht hast, dann es kickt dich einfach nicht so, wenn du zu Hause auf Spotify aus deiner Bluetooth-Box die neue Single hörst, dann findest du die vielleicht ganz gut und hörst sie vielleicht auch ein, zwei Mal, aber dann ist nächste Woche schon wieder was anderes da. Und dann verschmilzt das halt nicht so. Und das fand ich sehr deprimierend.
Ja, das muss traurig sein.
Und als wir dann fertig waren mit unserem Release, wir sind auch noch gar nicht so richtig fertig, aber hat sich dann irgendwann so ein Gefühl eingeschlichen von, wieso machen wir das hier eigentlich? Wir haben doch irgendwann mal angefangen, um live zu spielen, um tolle Erlebnisse zu erschaffen, um irgendwie Verbindung und im weitesten Sinne Energien durch den Raum zu schicken, so auch wenn das jetzt
das
so spirituell
klingt. Das ist so lustig,
klingt.
Dass du das sagst, weil das genau das hat mir der Lehrer meines Sohnes neulich in der E-Mail geschrieben. Er sagt, es ist okay, es ist stressfreier, als vor der Klasse zu stehen, aber ich frage mich dauernd, wozu mache ich das hier eigentlich?
Genau.
Ich möchte doch Energien durch den Raum schicken. Also es ist so dieses, du vor Publikum sein, vor Menschen sein. Also das Nora Gomringer, glaube ich, war das. Die hat in der Süddeutschen, ich weiß nicht, in einer großen Tages- oder Wochenzeitung hat sie geschrieben, wir sind Wesen, die leuchten nur, wenn Licht auf uns fällt.
Schön, ja.
Und das merkt man schon jetzt ganz schön, dass so lange kein Licht auf uns gefallen ist. Also bei mir geht es noch. Bücher hatten ja, also wir SchriftstellerInnen sind ja mit zwei blauen Augen davongekommen. Mhm. Also uns sind zwar auch Lesungen weggebrochen, aber es ist nicht nur so die Haupteinnahmequelle oder, also für mich jetzt, ich hatte auch einfach Glück. Aber natürlich merke ich das auch, dass dieses Licht weg ist, das auf uns fällt. Und ich denke so, also ich mache dann immer drei Kreuze und denke, oh Gott sei Dank schreibe ich nur Bücher, weil ich kenne dann so Schauspielerpaare, ne? So, da sieht es ganz anders aus nochmal jetzt. Oder Leute wie dich, wo du ja auch weißt, wenn ihr nicht auftretet und auf Tour geht, da hängen ja so Existenzen dran, ne?
Also so
ja, auf jeden
Fall.
Tonleute, Lichtleute.
Das ist ja nochmal, das ist ein ganz anderes Feld nochmal.
Ja, ja, aber da schleppst du ja auch so einen Schatten mit dir rum. Also an dir hängen ja auch noch andere Existenzen. Das stelle ich mir schon echt belastend vor.
Voll. Es macht vor allem was mit dem Kopf. Also weil man ja mal angetreten ist, weil man dieses Live-Gefühl so liebt und weil man weil man auch, da sind wir übrigens wieder bei unserem Thema Anfang. Ich glaube nämlich, das wollte ich dich heute fragen, aber jetzt passt es so, dass ich erstmal damit anfange, nämlich mein Initialmoment, in dem ich gemerkt habe, dass ich was mit Musik machen möchte und dass ich anfangen möchte, mich wirklich damit zu beschäftigen. Es war nämlich bei mir, ich wurde in der Grundschule gecastet für einen Knabenchor in Hamburg. Ohne Witz. Die sind da so durch die Grundschulen getingelt und haben dann irgendwie sweete Boys gesucht, die ein bisschen singen können. Und ich konnte ein bisschen singen. Und dann bin ich in so einen in Knabenchor St. Nikolai hier in Hamburg.
Und hattest du da Bock drauf?
Ich hatte da wahnsinnig Bock drauf, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich das kann. So. Ich war nämlich parallel, habe ich auch mit Fußballspielen angefangen. Und es war ein ganz bitterer Moment, als ich irgendwann mal in der Umkleidekabine saß und meine Schuhe irgendwie zugebunden habe und gemerkt habe, ich kann das hier irgendwie gar nicht so richtig. Und alle anderen sind besser als ich. Und dann nach dem Fußballtraining bin ich zum Knabenchor gegangen und habe gemerkt, oh, irgendwie kann ich das.
Ey, hier läuft super.
Hier läuft super, genau. Und das war dann am Anfang erstmal ein bisschen frustrierend, weil natürlich wollte ich lieber Fußballer werden, so, als Sänger.
Aber dieser Moment des Singens, das war so was Besonderes da.
Also zumindest da habe ich gemerkt, dass ich das kann, dass ich da, das ist auch ein Wort, worüber wir mal eine ganze Folge machen können, aber dass ich da Talent habe, so habe ich gemerkt. Und dann ging das immer so weiter. Ich habe ganz viel so Chorkram gemacht und habe ich an der Staatsoper auch mal gesungen.
Okay, aber es waren immer die Live-Geschichten.
Es waren immer die Live-Geschichten. Und dann gab es einen Punkt, und zwar in der Schule. Da gab es so ein Schulfest. Ich war 16, habe gerade angefangen, Gitarre zu lernen, weil ich so ein bisschen ein dicklicher kleiner Junge war. So,
what?
Ja, und hatte auch ein bisschen schlechte Haut und auch nicht so Schlag bei den
Mädels. Da musst du irgendwas machen, was die Mädels richtig gut finden.
Und dann dachte ich, Mensch, ich kann noch singen, dann lerne ich jetzt einfach Gitarre. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann Gitarre gelernt und dann gab es dieses Schulfest so. Und ich habe 3 Monate, das weiß ich noch bis heute, jeden Tag nach der Schule 2-3 Stunden ein Song geübt so. Irgendwo, ne? Und gesungen, Gitarre gespielt, 3 Monate.
Wie ein Irrer.
Nur diesen einen Song. Meine Eltern sind durchgedreht. So. Alter, du kannst es doch jetzt. Was machst du da? Und ich war, nein, es muss perfekt werden, Leute. Und dann gab es diesen Moment in der Schule und ich habe da diesen Song gespielt und es war einfach ein magischer Moment. Das klingt so doof, aber ich hatte das Gefühl, ich habe das so gut geübt, dass alles um mich herum ist irgendwie zum Stehen gekommen und ich habe mich quasi wie von außen gesehen, wie ich da spiele und singe. Und ich mache es in meiner Erinnerung, ist wahrscheinlich auch, war es gar nicht so, aber in meinem Kopf war es einfach komplette Stille den ganzen Song über und ich habe da absolut abperformt so. Und dann ist so dieser krasse Applaus losgebrochen und irgendwie, ich glaube, dass niemand das so richtig gecheckt hatte, dass ich das kann, so. Und dieser Applaus, an den muss ich immer wieder denken, weil der mich einfach damals mit 16
hat mich so glücklich gemacht
und süchtig gemacht. Ab dem Tag wollte ich das immer, immer wieder haben und habe so im Nachhinein, glaube ich, ganz viele Lebensentscheidungen getroffen, weil ich immer wieder wie dieser 16-jährige Junge sein wollte.
Diesen Moment, ja.
Der da schwerelos auf der Schulbühne spielt.
Aber lief es dann auch mit den Mädchen danach?
Ja, ging so.
Was war denn dann so da?
Hat dann noch ein bisschen gedauert und dann ging es los.
Die Pickel mussten noch weg.
Ja, genau. Ich habe dann auch irgendwann noch ein bisschen angefangen, Sport zu machen und dann war die Verbindung ganz gut.
Dann aber richtig. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, wie das bei mir war, weil ich einfach immer schon nichts anderes konnte.
Okay.
Also ich kann noch ganz gut kellnern, ich kann ganz gut hochstapeln ich bin Rettungsschwimmerin, ich kann sehr gut schwimmen.
Wirklich?
Ja.
Ich habe ein DLRG Junior Rettungsschwimmer Abzeichen.
Ja, dann call me senior.
Okay. Okay. Ja.
Überhaupt kein Problem. Aber ich kann einfach nicht sehr viel mehr. Und das hat sich halt immer so verstärkt. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwann in den 90ern auf einer Party in Berlin Verstärker gehört habe von Blumfeld.
Oh ja.
Und da war ich schon sehr, es war schon sehr spät, ich war schon sehr betrunken. Ich stand vor einem großen jungen Mann und wir haben so getanzt und Jochen Distelmeier ist mit diesen Sätzen so durch mich durch die ganze Zeit und da wusste ich plötzlich, das ist das, was ich will.
Mhm.
Und zwar, also für mich war das ein Lied übers Schreiben. Fenster aufmachen, verstärken, jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Das war so, ich kann das gar nicht so genau zuordnen, aber danach wusste ich, da war ich so Mitte 20, da wusste ich, okay, das ist das, was ich tun will. Und dann habe ich es einfach auch immer verfolgt, glaube ich. Was ich mich manchmal frage, ob ich da nur so ein Problem habe oder ob das auch anderen so geht. Ich habe immer das Gefühl, wir haben ja vorhin schon so über so erste Ideen gesprochen und dass du immer denkst, ja, das ist jetzt gar nicht so toll, das ist mir jetzt so leicht, so einfach gekommen und so, die kann gar nicht gut sein. Das habe ich natürlich schon auch manchmal, obwohl ich da vorhin so ein bisschen gesagt habe, dass ich mich ganz großartig finde. Aber ich glaube, die richtig guten Sachen, die kommen nämlich dann, und ich habe da auch richtig so eine Methode tatsächlich, die kommen dann, wenn ich so in meinen inneren Keller steige. Und das mache ich im Halbschlaf. Also das mache ich entweder morgens, wenn ich schon eine Stunde zu früh wach bin, aber noch nicht aufstehen muss und auch noch nicht aufstehen will, weil ich so müde bin, oder wenn ich nachts aufwache und nicht schlafen kann, dann ist da so ein Zwischenzustand, so ein Zwischenbewusstsein. Mhm. Und in diesem Zustand traue ich mich, in meinen inneren Keller zu steigen, wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
also
weiß ich.
Dahin zu steigen, wo es auch ein bisschen schimmlig riecht und, mhm. und unangenehm aussieht und wo ganz viele Sachen stehen, die auch nicht sortiert sind, nicht gut sortiert sind, die ich auch niemals aufräumen werde, vermutlich. Mhm. Und wenn ich da was, es schaffe, da was aus einer Kiste zu ziehen, oft ist es eine Angst oder eine unerfüllte Sehnsucht, von der ich auch weiß, dass sie sich nicht erfüllen wird oder sowas. Wenn ich das schaffe, dann kommt da plötzlich, dann steigt da was in dieses Zwischenbewusstsein hoch und fängt dann tagsüber an zu blühen. Wenn ich, also dann ist das plötzlich da und ich muss das auch nicht aufschreiben nachts oder so. Das ist so.
Es bleibt dann.
Ja, und also kannst du, wie ist, hast du so einen inneren Keller? Und wenn ja, wie sieht's da aus?
Ich würde jetzt sagen, dass es aufgeräumt ist, aber wahrscheinlich ist es überhaupt nicht aufgeräumt. Also ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn man, ich habe das eher, wenn ich Musik höre, die mich wahnsinnig inspiriert oder einen Text lese, dann komme ich manchmal in so einen Zustand. Also das ist Tageszeiten unabhängig. Das ist so, wenn ich irgendeinen neuen Song höre, der mich einfach, dann lasse ich gerne mal alles stehen und liegen und höre den 20 Mal hintereinander und dann finde ich das wahnsinnig inspirierend und dann kommen dann so Sachen hoch. Aber
und benutzt du das dann? Also das, was da hochkommt, das ist ja auch oft was, wovon man gar nicht sagen kann, was das ist, weil man das auch nicht sagen will.
Nee, auch ist
öffentlich
eher so,
nicht so,
nee,
aber das fließt das ja anders. So rein.
Ich weiß nicht, was du sagst, was du gerade erzählt hast, dass man dann so Ängste hochnimmt und sich überwindet, über die zu schreiben, das hatte ich nie. Ich hatte eher andersrum, dass ich immer genau über solche Ängste schreiben wollte und immer gerne den Finger genau da reinlegen wollte. Und das sind dann aber oft so Themen, wo ich nicht zum Ende komme, weil ich da nie glücklich mit bin. Also ich habe keine Angst davor, aber ich kann das mal nicht abschließen, weil ich das dann nicht gut genug finde, wenn du weißt, was ich meine. Es gibt so ganz große Themen, die über die ich schon seit 15 Jahren Songs schreibe oder Texte schreibe. Und ich habe da noch nie einen Song draus gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dem nicht gerecht werde. So.
Okay, weil weißt du, hast du manchmal das Gefühl, dass du besser wärst, wenn du in anderen Verhältnissen aufgewachsen wärst?
Meinst du, dass wenn
ja,
es mir manchmal schlechter,
ja, oder so.
Das ist natürlich auch der Klassiker. Das dachte ich auf jeden Fall als 16, 17-Jähriger, als ich angefangen habe, wirklich Songs zu schreiben, dachte ich, da hat das nämlich, damals hat es immer so super gut funktioniert, wenn ich so richtig heartbroken war, wenn irgendwie ein Mädchen, was ich richtig toll fand, meine Liebe nicht erwidert hat.
Ich finde es ganz toll, wie du Mädchen sagst. Sagst du nochmal Mädchen?
Mädchen. Wenn ich in ein Mädchen richtig verliebt war und da kam aber nicht zurück und dann war dieser Schmerz so doll da und dann war es auch so einfach, darüber was zu schreiben.
Das ist ja eh das Schlimmste, wenn nichts zurückkommt. Ich finde es viel schlimmer als verlassen werden, einfach ignoriert werden.
Und ich dachte auch immer früher, dass das ist auch eine ganze Podcast-Folge, die wir mal machen können, so dass der traurige und verletzte Künstler, dass nur der was produzieren kann. Ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran.
Also ich bin ja komplett traurig und verletzt.
Ja, okay. So siehst du gar nicht aus.
Ja, das ist meine Masche.
Okay.
Es klingelt.
Was ist das, Simone? Hast du dein Handy nicht ausgemacht?
Nein, es gibt nur einen Menschen, der diese Nummer hat. Das ist Carsten Broster, unser Kultursenator. Ich gehe mal eben, hallo.
Moin, liebe Simone, lieber Ole. Spannende Sachen, die ihr da schon diskutiert habt. Aber lasst mich auch noch meine 50 Cent ins Becken werfen und gucken, was ihr zu der Frage, die ich diese Woche mitgebracht habe, zu sagen habt. Durch Corona habe ich erfahren, wie wichtig mir persönliche Begegnungen sind. Wochenlang waren wir alle miteinander zurückgeworfen auf einen Zustand, den Leonard Cohen, wie ich finde, mal großartig besungen hat in den Worten »Let's be alone together«. Das führt uns zur generellen Situation in unseren modernen Gesellschaften. Wie schaffen wir es eigentlich, aus unserer Einsamkeit heraus zueinander zu finden?
So, Ole.
Das ist ja eine richtige Chefvisite.
Ja, genau. Das war jetzt, das wusstest du nicht. Ich habe dir das vorher nicht gesagt, dass Carsten hier ein bisschen Zugriff auf uns hat und uns so Fragen stellen darf.
Ich fühle mich richtig ertappt. Ich habe nämlich immer ein bisschen Angst vor unserem Kultursenator, weil ich immer ein bisschen nicht das Gefühl habe, dass, dass er so mit einem Auge so immer schaut, was so alle Kulturschaffende und Schaffende so machen.
Ja, siehst du?
Und dass er das auch immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber das...
Das war jetzt der Beweis.
Ja, das ist so ein bisschen das Auge von Mordor quasi, der immer genau weiß, was da passiert, aber positiv
natürlich. Ja, genau, sehr liebevoll.
Ja.
So, wie finden wir aus der Einsamkeit zueinander?
Als erstes, ich fand es eine richtig schöne Frage.
Ey, deshalb, wirklich, ganz ehrlich, deshalb habe ich ihn engagiert für das Ding hier, weil ich wusste, dass er richtig schöne Fragen stellen kann.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle gerade stellen. Wie schaffen wir das eigentlich, dass wir uns, dass wir unsere Leute nicht vergessen und dass wir trotzdem nah beieinander bleiben, ohne große Momente miteinander zu teilen. Ich glaube, da können wir ganz gut anschließen an das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass uns beiden das so fehlt. Auch so diese Live-Musik, weil es halt eben nicht nur Live-Musik ist, sondern weil das verbindende Momente sind, die die Knoten in den Lebenslauf machen.
Das ist Knoten in den Lebenslauf. Ich glaube, das ist genau, ja, das ist der, that's the fucking point. Das ist nämlich die Begegnung, die wir über das, was wir machen, schaffen können. Also ich nicht so sehr wie du, aber ab dem Moment, ich glaube, dass wir, um uns aus der Einsamkeit heraus wieder zu begegnen und zu finden, zwei Dinge brauchen. Wir dürfen diese Momente nicht vergessen und einander nicht vergessen, die Momente, die Knoten in die Biografie machen, das finde ich, oder in die Lebensläufe, also auch die Lebensläufe verbinden. Nichts anderes ist es ja, wenn man sich vor einer Bühne, auf einer Bühne, hinter einer Bühne trifft und dann ineinander stolpert und ineinander läuft. Und ich glaube aber auch, dass wir das nicht vergessen, wie das geht. Da bin ich mir total, ich weiß nicht, warum, woher meine Zuversicht kommt. Ich glaube, das viel Wichtigere ist, dass wir jetzt über die Zeit, die uns auch noch bevorsteht, die langen Wochen und Monate, uns selbst nicht vergessen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, man hält es ja alles besonders gut aus, wenn man sich so zombifiziert, wenn man sich so auf 20% runterdimmt, damit man einfach am besten gar nicht mehr so viel fühlt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir aus dieser selbst geschaffenen oder gewillten Zombifizierung, die sich, glaube ich, alle zugelegt haben, auf irgendeine Art, die er auch so, das ist das, was so müde macht, was einen so erschöpft, glaube ich, dass wir uns darüber vergessen und vergessen, was wir wollen und die Sehnsucht darüber danach vergessen, wieder diese Knallermomente zu erleben, die Begegnung mit, ich meine, mal mehr als zu zweit spazieren gehen, wobei das schon Höhepunkte sind in meinem Leben im Moment. Ja,
natürlich.
Ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, dieser Selbstvergessenheit, dieser inneren Zombifizierung entgegenzuwirken, Und da komme ich dann vielleicht ins Spiel und auch du, da kann man dann diese Begegnung mit Kunst und Kultur aus der Konserve, in meinem Fall aus Büchern, in deinem Fall aus der Musik, da können wir uns am Leben halten. Ich glaube, Kultur ist das, was uns gerade am Leben hält.
Lass uns ein Katalysator sein für alles. Ja, ist doch so. Und ich glaube da auch dran. Du hast es gerade ganz schön gesagt. Ich habe auch eine ganz große Hoffnung, dass wenn das alles wieder, wenn die Tore alle wieder aufgehen, dass dann alle danach lechzen.
Ja, Camus,
und
die
und
Pest,
das dann wieder dann das große Fest, ja. Genau. Dann stolpern wir wahrscheinlich wieder in so 20er Jahre.
Das ist eine Freundin
so
von mir.
Große Kleider tragen und große Schleifen.
Absolut.
Und alles wird wieder groß, groß, groß.
Eine Freundin aus Berlin sagt immer, ey, es kommen jetzt die Roaring Twenties, wenn ich so sage, ey, komm, ey, ich werde nächstes Jahr 50, ich bleibe jetzt in meinem Ohrensessel sitzen und lese, dann sagt die, nein, du wirst mit 40 nochmal plötzlich aufwachen nächstes Jahr und dann wird alles ganz toll. Aber ich glaube wirklich, dass wir halt, wir müssen uns dieser Zombifizierung bewusst sein und dafür braucht es nämlich Menschen wie uns, die immer wieder die Gefühle rauskitzeln und ich habe das tatsächlich gemerkt, ich hatte Buchpremiere letzte Woche und habe so viele schöne Rückmeldungen von Menschen bekommen, die das Buch jetzt gelesen haben, die gesagt haben, es macht genau das. Es hat mich plötzlich in so eine Gefühlswaschmaschine, so einen Schleudergang in so einer Gefühlswaschmaschine gefeuert und das macht es mit mir auch ehrlich gesagt im Moment.
Gerade auch das Feedback wahrscheinlich.
Oder? Ja, aber auch wenn ich Bücher lese, wenn ich gute Musik höre, dann ist es immer, ich bin vollkommen emotional, ich könnte eigentlich die ganze Zeit heulen. Hast du ein Geschenk für mich?
Ja, genau. Ich wie so ein kleiner Schuljunge traue ich mich nicht so richtig. Ich habe das schon die ganze Zeit in der Hand. Ich dachte nämlich, wir kennen uns ja noch nicht und ich wollte auch höflich sein und dir ein kleines Geschenk mitbringen. Und dann habe ich lange überlegt, was ich dir mitbringen kann. Und dann habe ich gedacht, weil es in unserem Podcast ja um Leidenschaften geht und weil wir auch so in die Tiefe gehen wollen, dachte ich, ich bringe dir ein Buch mit. Und ich hatte richtig Angst davor. Denn ich kenne das immer von meinen Freunden.
Musst du nicht.
Ja, doch. Ich kenne das immer von meinen Freunden, die nicht Musiker sind. Das ist nämlich so, wenn ich mit denen zusammen abhänge und sag, ja, mach doch mal ein bisschen Musik an, dann traut sich niemand, weil meine Freunde haben dann immer so das Gefühl, dass ich so judgy bin und so einen ganz bestimmten Musikgeschmack nur hab und dann alles immer verurteile. Weißt du, was ich meine?
Und deshalb, hätte ich auch. Ja, die Angst hätte ich total.
Genau, genauso ist es jetzt aber auch, wenn ich dir ein Buch mitbringen will. Das ist echt ein Spagat so, ne? Ich will jetzt nichts mitbringen, was mich so wie der vollkommene Mainstream-Trottel wirken lässt. Ich will aber auch nicht dir so ein Kunstbuch mitbringen, was uns beiden nichts bringt.
Ey, weißt du, was nur das um smart Gute zu wirken. Ist, ja, weil ich bin so ein Typ, ich freue mich echt über alles.
Okay, sehr gut, dass du es gesagt hast.
ich traue mich jetzt auch, total
wo
geil.
Wir schon so lange gesprochen haben, habe ich dir was mitgebracht. Und zwar dachte ich, ich wollte was mitbringen, was unsere beiden Kulturfelder verbindet. Weil es gibt ja einige Kollegen und Kolleginnen von mir, die auch in deiner Welt unterwegs sind.
Ja.
So, es gibt da tolle Leute, natürlich Sven Regener, es gibt Thees Uhlmann, es gibt Dirk von Lotzo hat auch ein tolles Buch geschrieben. Es gibt aber einen Musiker, der mich sehr, sehr geprägt hat, der eine wahnsinnig tolle Kurzgeschichte geschrieben hat, die mir ganz doll ans Herz gegangen ist. Und die habe ich dir mitgebracht. Und zwar habe ich dir mitgebracht von Peter Licht die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends. Und das ist meine absolute Lieblingskurzgeschichte, weil Peter Licht ein ganz toller Künstler ist und weil das eine Kurzgeschichte, gebe ich dir hier schon
Wahnsinn.
Mal.
Wahnsinn, vielen Dank und was für ein schönes, ja, es ist toll, es ist im Blumenbar Verlag erschienen. Ja. Und der Blumenbar Verlag ist wirklich ein, ach Gott, den habe ich immer schon sehr geliebt, als sie noch ganz klein in einer ganz kleinen Klitsche in München saßen.
Ich habe es dir vor allem mitgebracht, weil es eine Kurzgeschichte zu einem Album ist, was eines meiner lieblingsdeutschen Alben ist. Das Album heißt Melancholie und Gesellschaft und ist eines meiner absoluten Lieblingsalben und deswegen dachte ich, bringe ich dir das
mal. Toll, und da sind auch so kleine Zeichnungen
genau, drin, ja.
Oder sind die von dir?
Nicht von mir.
Das ist wahnsinnig schön, ich freue mich. Ich habe dir auch ein Buch mitgebracht.
Wirklich?
Jetzt hätte ich dir gerne, ich hatte überlegt, ob ich dir sowas wie, nee, das mache ich dann das nächste Mal. Ich habe dir auch ein Buch mitgemacht. Und es knistert, die Tante war in ihrer Handtasche. Ich habe dir, um dir mal zu zeigen, was ich eigentlich mache, ein Genrebuch mitgebracht. Mhm. Aber es hat auch ganz schöne viele Bilder, Ole.
Sehr gut.
Es ist Happy Birthday Türke von Jakob Arjuni, einem meiner ganz großen Vorbilder, den ich sehr, sehr, sehr verehre, der leider viel zu früh gestorben ist. Und es ist eine wahnsinnig schöne Ausgabe von diesem Buch. Es ist nämlich illustriert von Philipp Wächter. Und es spielt im Frankfurter Bahnhofsviertel und das ist quasi die Gegend, aus der ich komme, nicht ganz, ich komme ein bisschen
weiter. Du kommst aus Frankfurt?
Nein, ich bin in Hanau geboren und in Aschaffenburg aufgewachsen, habe mich natürlich in Frankfurt rumgetrieben ab 16. Das ist einfach ein sehr, sehr, sehr toller Kriminalroman. Und wenn du den gelesen hast, musst du nie wieder einen anderen lesen.
Dankeschön.
Eigentlich. Dann weißt du alles.
Der sieht auch schön aus.
Wir bringen uns ab jetzt aber keine Bücher mehr mit.
Nee. Das hat mich auch zu emotionalisiert. Ja, ich würde dir auch, wenn überhaupt, dann nur noch Quatsch mitbringen.
Das finde ich aber toll, Peter Licht. Der hat doch mal beim Bachmann-Preis auch gelesen, glaube ich, und hat dann immer sein Gesicht nicht gezeigt.
Ja, genau, das war so sein Ding am Anfang, dass er sein Gesicht nicht gezeigt
super
hat.
Super nervig.
Ja, glaube ich. Ich weiß, ich war mal auf einem Konzert von Peter Licht und da hat jemand ein Foto gemacht, das ist auch schon ewig her. Und am Anfang war ganz klar die Ansage, ey, keine Fotos von Peter, der will das nicht. Und dann hat so ein Typ so ein kleines Foto gemacht mit so einer kleinen Analogkamera und dann wurde der wirklich von so einem Security rausbegleitet und das fand ich damals Wahnsinn. Ja.
Krass. Ich glaube, sowas mache ich einfach auch, wenn wir wieder live sind.
Ich fand das auch ziemlich ein Power-Move eigentlich.
Ich fange plötzlich an, so, nee, raus. Keine. Ja, weißt du, ey, weil ganz ehrlich, also apropos Anfangen nochmal ganz kurz. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, ne, aber ich fand es am Anfang wirklich schlimm. Also ich habe quasi angefangen, Lesungen zu machen, als dann auch das plötzlich auch alles im Internet geparkt wurde. Mhm. Und ich möchte schon, dass die Leute echt schöne Fotos von mir machen, ne, weil ich werde auch jedes Jahr älter und da muss irgendwie das Licht stimmen und ich möchte nicht ganz so dick und dumm aussehen und so, wie ich manchmal aussehe, wenn ich so Gesichtsentgleisungen habe.
Und wie kontrollierst du das?
Das kontrolliere ich halt, indem ich, wenn ein Foto gemacht wird, mich ordentlich hinstelle und mich so ein bisschen konzentriere und im Kopf habe, es wird ein Foto gemacht.
Wirklich? Das ist spannend, weil das habe ich schon lange aufgegeben.
Ja, pass auf. Ja, fing jetzt an, dass die Leute mich immer auf Lesungen fotografiert haben und natürlich vorher gefragt haben, dürfen wir Fotos machen? Klar, überhaupt kein Problem, macht mir echt gar nichts und so. Und dann, da gibt es dann immer diese schrecklichen Bilder plötzlich von einem.
Ja,
und ich hätte total so Bock, so einen Power-Move wie Peter Licht zu machen jetzt und zu sagen, so, hab jetzt keine Fotos mehr. Echt? Ja, ist aber so eine Altersfrage vielleicht.
Vielleicht. Also ich finde immer, das gehört dazu. Ich bin auch immer tief traurig, wenn ich mal meinen Namen google und Bilder mache, weil das sind echt.
Das darf man nicht machen.
Das darf man wirklich nicht machen.
Darf man nicht machen.
Da sind echt ganz schöne Granaten dabei.
Ich muss, ich muss jetzt noch auf was kommen, was ich gerne mit dir machen würde. Ja. Das schließt ganz gut an den Knabenchor, weil mein Sohn, der hat ja eine
singt auch ganz gerne.
Pass auf, der ist 12 und der hat jetzt schon so eine Rockstar-Biografie, weil der ist mit 5,5, glaube ich, aus dem Knabenchor in Hamburg an der Jugendmusikschule geflogen.
Stark, weil er geraucht hat.
Nee, weil er
schwerer Raucher war.
Weil er überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ich dachte, das ist ganz schön, wenn der sowas macht, und er hatte aber einfach keine Lust drauf. Und dann hat der Chorleiter irgendwann mit mir gesprochen in seiner Anwesenheit. Also wenn der sich weiter so benimmt, dann geht das leider nicht mehr hier. Mhm. Und dann hat er beim nächsten Mal sich einfach einen Stuhl auf den Kopf gesetzt und ist durch den Raum gelaufen. Und damit ist er mit nicht mal 6 Jahren aus dem Knabenchor geflogen. Ja. Das fand ich sehr schön. Und mein Sohn hat ein Spiel entwickelt während der Pandemie so ein bisschen, dass er mir so unlösbare Fragen stellt. Mhm. Also der ist ein ganz harter Dialektiker. Es geht immer ganz doll in die Grätsche. Mhm. Und ich hau die dir einfach um die Ohren.
Ja.
Jede Sendung eine.
Sehr gut.
Und wir fangen
heute an. Aber du beantwortest die dann auch, oder?
Ja, wir müssen drüber reden, weil die sind eigentlich nicht beantwortbar. Okay. Sind nicht lösbar. Aber es wäre schön, wenn wir vielleicht so in Folge 10 oder 11 mal eine lösen.
Okay.
Das fände ich gut.
Ja.
Also, Ole, nie wieder hell oder nie wieder dunkel?
Ah, das ist echt schwer, ne? Ja, ich bin eigentlich nicht so der Nachttyp, muss ich sagen.
Aber ja, überleg aber dir, was du wieder, alles verlierst, wenn recht, die Nacht weg recht, ist, die Lichter sind
und
weg.
Und die Nacht ist natürlich auch sehr romantisch und so.
Ja, die ganze Beleuchtung, die ganzen tollen Lichter, der Sternenhimmel, der Mond.
Das ist echt nicht, ja.
Aber nie wieder hell ist natürlich.
Ich muss bei nie wieder dunkel immer an Finnland denken, weil da gibt es doch so Monate im Jahr, wo einfach nie die Sonne untergeht und da drehen die Leute doch auch völlig durch und da gibt es doch so eine hohe Selbstmordrate auch.
Also ich würde im Zweifel nie wieder hell wählen.
Ja?
Ich glaube schon. Frag mich nochmal nach 6 Monaten Dunkelheit, aber ich glaube, also ich fände nie wieder dunkel. Ich glaube auch, wenn es nie dunkel ist und man nie wirklich schlafen kann, gibt es auch diesen tollen Film mit Al Pacino, Insomnia heißt der, glaube ich. Den fand ich so beeindruckend damals. Und wenn man nie wieder schlafen kann, ich glaube, da dreht man durch.
Ja, auf jeden Fall.
Und die Sonne kannst du ersetzen.
Mit durch so einer Vitamin Tageslichtlampe.
D und einer Tageslichtlampe. Ja. Und halt mit, ich stelle mir dann vor, dass die ganze Stadt natürlich voller Lichterketten ist, immer und so. Also ich stelle mir das aber schon in der Stadt vor. Jetzt auf dem Land wäre es nochmal eine andere Nummer.
Ja. Ach, das ist wirklich, das ist gut, dass du es am Ende unseres Podcasts hier aufmachst, weil da kommen wir jetzt auch nicht wieder raus. Ne?
Aber kannst du dich nicht entscheiden?
Nee. Kann ich nicht. Also ich bin, ja, du hast mich gerade eher überzeugt. Let's go dark. Mach das Licht aus, komm.
Komm, mach das Licht
mach
aus.
Mach das Licht aus.
Mach das Licht aus.
Machen uns einen schönen Abend. Ja, würde ich auch, bin ich eher bei dir.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kulturhelfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
Okay, Ole.
Das Licht aus.
Dann machen wir jetzt hier das Licht aus, oder?
Das finde ich gut. Ich finde, das war eine ganz tolle erste Sendung, die wir hier gemacht haben.
Ja, lass uns nie wieder Podcast sagen. Ich möchte, dass wir Sendung sagen. Ja,
das finde ich auch schön.
Ich habe so viele Fragen nicht gestellt.
Es gibt dem Ganzen eine Werte. Ich habe auch ganz viele Fragen noch mitgehabt. Aber dafür haben wir ja jetzt noch ganz viele folgende Podcasts. Ich glaube, wir machen das jetzt alle 2 Wochen.
Du hast schon wieder Podcast gesagt. Du wolltest
doch
Sendung
sagen. Ja, man muss
Sendung
auch so ein bisschen variieren. Ich würde gerne beim nächsten Mal mit dir über das große Thema Plan oder Spiel sprechen. Denn ich bin ganz gespannt, wie du deine Kunst angehst und wie du die auch denkst von außen.
Gut, das erzähle ich dir dann. Ja. Da kann ich dir richtig viel zu erzählen. Ich bin nämlich ein alter Strucki.
Ja?
Ja, ich bin nur ein Strukturmensch.
Okay.
Aber das besprechen wir dann in der nächsten Sendung.
Ist gut. Ich erzähle dir dann, wie ich mal ein Planspiel an der Uni gemacht habe.
Immerhin warst du an der Uni.
Das wollte ich jetzt auch am Ende nochmal, ne, weil ich hatte das Gefühl, ich habe auf unsere Kultursenator-Frage nicht so perfekt geantwortet wie du. Wollte dann nochmal kurz liegen lassen, dass ich auch studiert habe.
Beim nächsten Mal weißt du ja Bescheid.
Genau, okay. Nächstes Mal bereite ich mich besser vor. Vielen Dank für diese tolle Frage.
Ja, danke, danke, danke nach draußen.
Ihr Lieben, wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen. Vielen lieben Dank, Simone, es war ganz toll mit dir.
Danke, Ole. Mach's gut. Pass auf dich auf.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.